Und wir wollen eben einen Schritt weitergehen und eben sagen, wir wollen zu einem reflektierten Umgang, zu einer neuen Geldbeziehung kommen. Und das muss schon in der Schule beginnen, von Kindesbeinen an.
Hier ist die Börsianer Grün Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Lutz und bei mir ist heute Friedhelm Boscher zu Gast. Er hat lange Jahre in führenden Positionen in der Finanzbranche gearbeitet und ist heute Partner und Geschäftsführer des Mindful Finance Institute. Und wir werden heute über das Thema positives Geld sprechen, unter anderem. Ja, Friedhelm, erkläre kurz deinen Werdegang, wieso du heute nicht mehr als Banker tätig bist.
Ja, danke Daniel für die Einladung zunächst mal. Und ich war mein ganzes Berufsleben lang Banker, von der Lehre in einer Genossenschaftsbank bis hin zum Vorstandsvorsitzenden einer Bankengruppe. Und vor etwa 10 Jahren bin ich aus dem formellen Banking rausgegangen. Es waren ein paar Entwicklungswege, die mein Leben immer begleitet habe und auf denen ich jetzt auch aufgebaut habe. Ich hatte schon immer eine sehr enge Beziehung zum Umwelt- und Naturschutz, schon aus dem Schwarzwald, aus dem ich stamme, kommend, der in den 80er Jahren sehr unter dem Waldsterben litt. Da habe ich meine ersten Prägungen erhalten in puncto Nachhaltigkeit für heute. Und im weiteren Verlauf meines Berufslebens habe ich dann auch sehr viel Achtsamkeit und Achtsamkeitsmeditationen gemacht, die mir immer persönlich sehr geholfen haben und die ich heute trainiere, unter anderem mit Führungskräften. Also ich bin noch mit einem Bein im Banking, nachdem ich aus dem formellen Teil vor 10 Jahren ausgeschieden bin, und zwar im Social Impact Investing mit der Euco Credit. Ehrenamtlich tätig, muss man dazu sagen, ja.
Darüber werden wir auch noch sprechen. Du warst Vorstandsvorsitzende der Sberbank Europe, um das der Vollständigkeit halber zu sagen. Und ich würde vorschlagen, auch so ein wenig als Einstieg, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich noch besser kennenlernen, spielen wir ein kleines Spiel.
Gerne.
Meinen CO2-Fußabdruck verringere ich, indem
ich kaum noch fliege und begeisterter Bahnfahrer bin.
Diese nachhaltige Idee fasziniert mich.
Ja, Fairphone. Mobilephones sind so weit verbreitet und da wurde eine Möglichkeit gefunden, das aus wenigen Teilen gut recycelbar herzustellen, gut reparatierbar. Und das ist für mich eine fantastische Idee.
Die Ideenendphase wird heißen, ein kreislaufwirtschaftsfähiges Smartphone zu haben.
Das wäre sogar noch ein Schritt weiter, ja, wie das Fairphone. Allerdings, ja.
Geld ist für mich?
Ja, ein Mittel zur Lebensgestaltung, aber auch ganz wichtig, ein Mittel auch zur Gestaltung der Welt. Da habe ich Verantwortung, nicht nur bei der Geldanlage, sondern bei jeder einzelnen Geldausgabe.
Ich habe jetzt die letzte Frage so auch bewusst mit einem Hintergedanken gewählt. Wir wollen heute ja auch über deine Arbeit als Coach, als Impact-Investor sprechen. Und du hast den Begriff des positiven Geldes geprägt. Kannst du uns kurz erklären, was meinst du denn damit?
Ja, also den haben wir gemeinsam, Raffaela Hoffmann und ich, geprägt, und zwar aus dem achtsamen Umgang mit Finanz, aus dem Mindful Finance heraus, indem wir ganz einfach gesagt haben, Geld ist etwas, was wir jeden Tag nicht nur in der Hand halten, sondern im Kopf haben. Und wenn wir zu einem anderen Umgang mit Geld kommen, nochmal betont, nicht nur bei der Geldanlage, sondern wir schenken Geld, ja, wir geben Geld aus, wir konsumieren, wir sparen Geld, wir investieren Geld. Wir haben so eine Menge an Geldverwendungsmöglichkeiten, dass wenn wir dort ansetzen für Veränderungen, und zwar für positive Veränderungen in der Welt, dann werden wir einen großen Impact erzielen können. Positives Geld ist einfach etwas, was zu meiner positiven Entwicklung beiträgt, für mich persönlich, meine Persönlichkeit auch mitentwickelt in einem verantwortungsvollen Umgang mit Geld, aber auch ganz, ganz wichtig, Impact erzeugt einen positiven Impact auf die Welt und in die Zukunft hinein. Das ist positives Geld in Kürze.
Das klingt interessant und eigentlich auch relativ banal, sage ich jetzt fast, weil hier wird einfach ein sozusagen jedes Handeln, also jedes Geld ausgeben in einen moralischen Kontext gesetzt. Und so nehme ich jetzt mit, so normal offensichtlich nicht gibt, ne? Weil Geld so wenig, ich sage jetzt mal, wenig sinnbehaftet oft ist in unserem täglichen Handeln, oder wie kann man das verstehen?
Interessanterweise wird es als so betrachtet, gell? Über Geld spricht man nicht, das sind ja so ein paar Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind. Und Geld hat keinen Sinn. Ja, das wird dann sehr schnell, gerade auch in künstlerisch anderen Kreisen betont. Und Schriftsteller sagen eigentlich, sollte man Abstand haben davon. Was stimmt? Ja, natürlich, ein Abstand, in dem man sich nicht beherrschen lässt. Ja, aber jetzt muss man auch sehen, Geld durchdringt uns von, ja, ich will nicht sagen von der Geburt an, aber von Kindesbeinen an bis zum Tod. Geld durchdringt die Welt. Es ist einfach ein ganz besonderer Stoff. Und das muss man anerkennen. Und davon darf man, es ist menschengemacht, eine geniale Erfindung der Menschheit eigentlich. Wurde in der Zwischenzeit einfach, weil wir es nicht mehr so wahrnehmen, zum Beherrscher und beherrscht uns und die Welt. Unabhängig. Und wir wollen eben einen Schritt weitergehen und eben sagen, wir wollen zu einem reflektierten Umgang, zu einer neuen Geldbeziehung kommen. Und das muss schon in der Schule beginnen, von Kindesbeinen an.
Ja, weil du jetzt gerade angesprochen hast, so aus einem Künstlermilieu könnte ja der Spruch kommen, Geld verdirbt den Charakter, ja, wo ja auch was dran ist. Ne? Es gibt auch gewissen Kreisen der Wirtschaft, wie gesprochen, also, Geld hat auch keine moralische Dimension. Ja? Also es gab vor einiger Zeit noch einige Unternehmer, die meinten, okay, ein Unternehmer ist da einfach, um Geld zu verdienen, alles andere ist egal. Es geht hier also sozusagen eine moralische Neudefinition des Geldbegriffes.
Ja, ich würde das Wort moralisch weglassen. Ja. Moralisch hat immer sehr schnell den erhobenen Zeigefinger. Du musst, indem ich eine moralische Kategorie aufstelle, nach der gehandelt werden muss. Wir wollen sehr anders vorgehen. Wir wollen einfach zu einem verantwortungsvollen, reflektierten, neuen Verhältnis zu Geld kommen, ohne dass wir eine moralische Kategorie aufstellen. Ja, jeder, der sein Verhältnis zu Geld gut reflektiert, achtsam reflektiert, das ist eine der Zutaten zu einem positiven Geldverhältnis. Wenn wir achtsam mit uns und mit dem Umgang mit Geld umgehen, wie Geld mit uns umgeht und wir Neues lernen über uns, dann habe ich keine moralische Kategorie, sondern ich entwickle. Einfach. Mich und die Welt. Und brauche keinen Zeigefinger.
Achtsamkeit wäre hier das Schlagwort. Ich habe es jetzt auch gar nicht so gemeint. Ich meinte, jeder Mensch hat ja seinen eigenen moralischen Rahmen und jedes Geld ausgeben könnte man mit dem abklären oder reflektieren. Also so war jetzt eher mein Gedanke. Ja. Was aber auffällt, um sozusagen auch auf das Thema des zum Beispiel Bekämpfung des Klimawandels zu kommen, wenn ich mir jetzt da anschaue, die Mittelzuflüsse in grüne Fonds, die quasi die Transformation finanzieren und befeuern sollen, dann sieht man hier doch auch so ein wenig gerade einen Backlash. Also hier könnte mehr gehen. Es gibt hier offensichtlich schon von der Retail, von der Privatanlegerseite hier die Erwartung, dass das grüne Investment keine Rendite bringt und es aber beim Geldanlegen um die Rendite, also um die Vermehrung des Geldes geht. Ja? Um das jetzt als Frage zu formulieren, was könnte denn eine grüne Rendite sein?
Also da hat man doch sehr lange, oder ich mache es mal in zwei Stufen klar, gell? Die erste Stufe war so eine Stufe, da haben wir natürlich Geld angelegt. Da war noch nicht so von Grün die Rede und grünem Investment in diesem berühmten Dreieck, gell, Rendite, Liquidität und Risiko. Und in dem haben wir uns auch als Banker bewegt. Gell. Dann kamen aber mehr und mehr Anforderungen dazu. Es gab dann im Laufe der Zeit die ESG, die Triple Bottom Line, die auch in Anlageentscheidungen mit Einfluss. Und dann kam es eben zu einer Phase, dann, das ist die zweite Stufe, die gesagt hat, ja, ein Investment ist dann grün, wenn es Rendite und einen Zusatznutzen bringt. Ja, der Zusatznutzen kann eben sein, ich habe was für die Umwelt getan. Ja, da, wie auch immer mess- und wirkbar das denn war. Aber es war so genannt, so haben sehr viele Organisationen argumentiert, auch mit diesem doppelten, mit dieser doppelten Rendite. Ja. Ich glaube aber, unter Impact-Gesichtspunkten muss man noch einen ganzen Schritt weitergehen. Nämlich eben den Impact-Gedanken hier mit einfließen lassen. Und das wird zu einer Neuorientierung dann erst führen, zu einer richtigen Neuorientierung.
Also der Impact-Gedanke sagt ja so viel wie, ich habe eine Unternehmung und ich will was erreichen. Ne? Also eigentlich das Urprinzip des Unternehmers, es gibt ein Problem, das wird gelöst. Das ist jetzt eigentlich mit Impact gemeint. Und es geht natürlich auch darum, die Probleme unserer Welt und das Dringlichste oder das Größte ist die Klimakrise, keine Frage, hier zu lösen. Ne?
Ja. Und das Impact-Denken, und das ist eben der fundamentale Unterschied, gell, zum alten Denken. Das Impact-Denken fängt hinten, ganz hinten an. Ja, hinten meine ich jetzt, wenn wir uns dieses berühmte IOOI-Schema, also IOOI-Schema, mal vergegenwärtigen, ja, dann heißt das, ich habe Input-Output, das sind die gängigen Kategorien, wenn ich ein Projekt beginne, ein Unternehmen beginne, etwas betrachte. Darüber hinaus denken, hat jeder Output einen Outcome, also ein weiteres Ergebnis, und hat einen Impact, nämlich eine Wirkung auf die Welt, auf die Menschen, auf den Planeten. Und ein echtes Impact-Denken, das neue Impact-Denken, hast du ja auch gesagt, gell, fängt beim zu lösenden Problem an. Welches gesellschaftliche, welches planetare, welches globale Problem möchte ich lösen? Was muss ich dazu an Outcome und an Output erzeugen und welchen Input brauche ich dazu? Also wir denken wirklich von rückwärts. Die Stiftung, oftmals kennen Stiftungen bereits dieses Denken, oder es wurde in der Vergangenheit als altruistisches Denken bezeichnet auch, dass wir von rückwärts denken, nach vorne, von der Zukunft her denken. Heute baut teilweise die CSRD-Richtlinie beispielsweise schon auf solchen Gedanken, indem man mit der doppelten Materialität, also outside in, inside out, auch Wirkungsbetrachtungen anstellen muss. Zu Ende gedacht. Heute sehen die meisten Unternehmen und auch Banken das sehr regulatorisch, weil es eben ein Mittel ist, um Materialität, Wesentlichkeit zu ermitteln. Wenn das mal ein Mainstream in Entscheidungsfindungsprozessen wird, und das ist die Konsequenz über mehrere Jahre hinweg, dann wird das schon die Betrachtungsweisen revolutionieren, weil wir dann die Wirkung sehr stark im Vordergrund stehen haben.
Viele Unternehmen sehen es ja jetzt als Hürde, und auch die Finanzwirtschaft, oder? Würde ich jetzt so mal einwerfen.
Ja? Das wird noch immer als, ja, ich nenne es jetzt mal wirklich bewusst etwas überspitzt, als lästige Nebenbedingung angesehen und die erfüllt werden muss und die man halt eben mit abhackt im Entscheidungsprozess. Zu Ende gedacht, muss ich nochmal betonen, wird das allerdings schon die Wirtschaft revolutionieren. Wenn es nicht vorher wieder aufgeweicht wird. Das muss man realistischerweise auch immer dazu sagen.
Ja, aber das ist ja interessant. Das Ziel der Berichterstattungsrichtlinie CSRD wird so eigentlich nicht gesehen, sondern es werden hier mehr die Hürden gesehen, also die Bürokratie. Ne?
Das erlebe ich auch immer wieder in vielen Nachhaltigkeitsseminaren, wo es eben um Nachhaltigkeit und Führung geht bei mir und nicht um Nachhaltigkeitstechnik in dem Sinne, wo doch immer nach Datenmanagement, nach Reporting Guidelines und anderem gefragt wird, aber nicht diskutiert wird oder noch nicht ausreichend, warum tun wir denn das Ganze? Ja, was ist denn da für ein Problem, was wir zu lösen haben? Das wird immer vom Unternehmen oder häufig von Unternehmen in die private Sphäre der Manager und der Mitarbeiter geschoben und nicht ins Unternehmen gebracht. Nicht wirklich ins Unternehmen gebracht.
Ich habe vorhin die Finanzströme an den Börsen zum Beispiel angesprochen. Da, ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt überhaupt nicht funktioniert. Also wir haben ja auch über den Green Deal sehr viele Institutionen, sogar in den USA bis vor kurzem, glaube ich, ändert sich jetzt gerade ein bisschen, haben ja hier auch sehr grün investiert, weil sie gesehen haben, okay, das ist die Zukunft. Aber trotzdem scheint es so, dass es eben nicht so gut funktioniert. Ich habe mir irgendwo die Zahl rausgeschrieben. Die EU rechnet damit, dass wir bis 2050 um die 260 Milliarden Euro brauchen für die Transformation. Und die muss zu einem guten Teil oder zu einem gewissen Teil natürlich auch sozusagen nie aus dem nicht öffentlichen Sektor kommen. Das wäre jetzt vielleicht auch so meine Frage an dich. Glaubst du, dass hier dieses Thema Börsen funktionieren kann oder sind wir dann hier eher in dem Feld so Private Markets, wo hier mehr Impact, wenn ich es so nennen darf, einfach entstehen kann?
Ist sehr schwierig. Ja. Es sah vor ein paar Jahren, und da meine ich auch den Ansatz des Green Deal, sah sehr gut aus. Die Idee eben, wir müssen privates Kapital mit mobilisieren. Es sah ja auch so aus, als würde das private Kapital aufspringen, ja, bei näherer Betrachtung allerdings dann und in Veränderung auch, muss man auch noch mit ins Kalkül mit einbeziehen, der Umstände der letzten Jahre, hat sich das allerdings wieder etwas relativiert. Ich nehme als Beispiel einfach mal hier BlackRock, jedem bekannt, Larry Fink, mit seinen Letters to the CEO schon vor Jahren, in dem er zu diesem verantwortungsbewussten Handeln aufgerufen hat. Und wenn wir sehen, schon auf dem Wege dahin, gab es natürlich schon eine ganze, wurden ein paar Milliarden schon für nachhaltige Investitionen locker gemacht. Zwei Dinge dazu anzumerken. Zum einen hat erst jetzt die EU die Richtlinie für Greenwashing verschärft. Also kurz, es ist nicht mehr ganz so einfach, nach der Taxonomie und nach den neuen Richtlinien hier zu behaupten, ganz einfach, es sei nachhaltig. Da ist die Branche extrem zurückhaltender geworden und nicht mehr so schnell wagemutig. Das heißt, man investiert vielleicht auch nicht mehr so schnell in sogenannte nachhaltige Projekte. Und bei BlackRock muss ich einfach nochmal anmerken, ja, es war nur ein extrem geringer Prozentsatz von Hauptversammlungsbeteiligungen von BlackRock und Generalversammlungen, wo die wirklich aktiv Einfluss genommen haben und die Hand gehoben haben. Hätten sie es so ernst gemeint, wie Larry Fink das in seinen Briefen betonte, mit Nachhaltigkeit und grünem Gewissen, ja, dann hätten die in fast jeder Hauptversammlung hier mal die Hand heben müssen, was sie nicht getan haben.
Ja, ich meine, Larry Fink hat ja dann auch zurückgezogen, also, sobald die Republikaner ihm gesagt haben, wir entziehen dir das Kapital, wenn du so weitermachst, oder? So habe ich das jetzt in Erinnerung.
Es waren nicht nur die Republikaner, sondern auch die Pensionsfonds, gell, die natürlich in der Zwischenzeit auch in dem Zwiespalt standen, Rendite machen zu müssen. Und gesehen haben, ups, in den alten fossilen Industrien, da wird gerade eine ganze Menge an Profit erzielt, ne, und haben damit auch BlackRock beispielsweise unter Druck gesetzt. Ne, haben gesagt, also hier ganz aus den Fossilen können wir nicht raus. Klammer auf, sonst sind wir hier an dem ganzen Gewinnsprung nicht mehr beteiligt. Klammer zu.
Da sieht man jetzt aber auch das Dilemma, ne, wenn Pensionen dranhängen.
Absolut, ist ja auch letztlich Verständnis, müssen ja auch bezahlt werden. Ne, so. Aber das ist genau der Zwiespalt, in dem wir uns alle, Einzelner wie Gesellschaft, befinden. Ne. Wir können jetzt nicht mal radikal uns aus der Gesellschaft verabschieden, radikal aus dem aus dem Planeten verabschieden. Ja? Auf der anderen Seite tickt die Uhr und wir brauchen doch radikale Maßnahmen. Und für uns ist eben, um da vielleicht nochmal den Bogen auch zu schließen, in Geld, in unserem Umgang mit Geld, ein ganz großer Hebel für die Transformation. Nicht nur in der Geldmenge, über die wir gerade gesprochen haben, Menge an Geld, sondern ganz ausdrücklich eben in der Haltung des Umgangs mit Geld.
Bevor wir dann hier auch über Haltung und Bildung sprechen, würde ich vorschlagen, wir spielen noch ein zweites Spielchen.
Ja, gerne.
Grüner Renner oder Penner?
Vegane Ernährung.
Für mich eher ein grüner Renner, vor allem, weil hier die Ernährung einen ungeheuren Einfluss auf die Methanbildung und damit auf die CO2 und Klimaerwärmung hat.
Videokonferenzen statt Dienstreisen?
Hat sich als sehr günstig herausgestellt. Die Fußabdrücke haben sich etwas zumindest verringert und halte ich für eine sehr sinnvolle Maßnahme grüner Renner.
Weltklimakonferenzen, das ist jetzt natürlich so ein wenig eine Fangfrage fast schon.
Oh je, kommt mir da als erstes in den Sinn.
Ah, je. Ja, zuletzt mit also, wenig Ergebnissen natürlich.
Ja, die letzten zwei Konferenzen und jetzt sage ich auch mal so, die Plastikkonferenz, die Biodiversitätskonferenzen, also die waren jetzt alle nicht gerade mehr von großen Erfolgen. Also im Moment sehe ich die gerade auf der Penner-Seite, ohne die fundamentale Berechtigung in Frage zu stellen damit.
Ich habe das jetzt auch deswegen gefragt, wir haben uns unlängst bei einer Simulation einer Weltklimakonferenz, die du geleitet hast, auch getroffen und kennengelernt. Das Programm heißt, das zugrunde liegende Programm heißt En-ROADS, wo man eben die Auswirkungen, wie erklär du das vielleicht besser sozusagen, die wo man Maßnahmen, die CO2-Reduktion, also wo man Maßnahmen simulieren kann, die CO2 reduzieren, sagen wir so rum. Und das ist eines von deinen, ich nenne es jetzt mal einfach auch Bildungsprojekten, wo du eben das Thema Klimaschutz auch so in die, ja, in die breite Bevölkerung reinträgst. Erzähl ein bisschen davon, bitte.
Ja, ich bin vor Jahren schon drauf gestoßen auf ein Instrument, auf ein Klimasimulationsinstrument vom MIT in Boston. Die hatten das entwickelt vor Jahren und ist heute eines der mächtigsten, will ich sagen, und besten Klimasimulationstools für die Öffentlichkeit, weil es ist so ungeheuer komplex im Hintergrund, aber einfach auf der Vorderseite, sprich im Dashboard und in der Bedienbarkeit. Jeder hat Zugriff drauf. Man braucht also hier keine Berechtigung, sondern kann damit arbeiten. Was man damit eben sehr gut tun kann, das haben wir ja in unserem Klimaspiel auch gesehen, ist Zusammenhänge einfach aufzeigen. Ja. Wie wirken erneuerbare Energien? Wie können die wirken über die nächsten 80 Jahre? Was brauchen wir denn dazu? Es zeigt sich zum Beispiel in diesem Modell, dass eben auch Rückkopplungs-Rebound-Effekte und weitere Querverbindungen, Wechselwirkungen mit einbezieht. Das macht das Modell ja so realitätsnah und andererseits so komplex. Das lässt sich alles wunderbar auf eine einfache Art und Weise aufzeigen. Also beispielsweise, warum eben erneuerbare Energie isoliert nicht funktionieren kann, ohne dass nicht gleichzeitig Energieeffizienzmaßnahmen getroffen werden. Und zwar massiv. Ja, dass eine CO2-Steuer natürlich einen riesigen Einfluss hat, auf der anderen Seite aber Wirtschaftswachstum einen geringeren Einfluss auf den CO2 und auf den Klimawandel. Lässt sich alles ist wunderbar damit, deshalb gefällt mir das Instrument sehr gut, wunderbar damit verdeutlichen und mit einem Spiel, wo wir uns eben kennengelernt haben, lässt sich das auch als Rollenspiel noch kombinieren mit ja, Verhandlungstechnik und Verständnis vor allem, das ist etwas wichtig, Verständnis für die andere Seite. In dem Spiel geht es nämlich auch darum, in eine Rolle zu schlüpfen, auch in die fossile Energierolle und nicht nur beim Klimaaktivisten zu sitzen, auch in die Rolle der Landwirtschaft zu schlüpfen und der Entwicklungsländer. Und das macht es sehr wertvoll und daraus dann in einen Dialog wiederzukommen. Und wir haben ja gesehen, der Dialog ist das Entscheidende für die Bekämpfung des Klimawandels oder für den Erfolg, für den Impact des Ganzen.
Genau. Wen es interessiert, am besten einfach mal googeln, En-ROADS, und man kommt dann auf dieses Tool und solche Klimaplanspiele, wie ich es bei dir erleben durfte, sind natürlich auch durchaus empfehlenswert, um eben genau dieses Rollenspiel hier mitzubekommen und sich mal in die Rolle der Produzenten fossiler Energien zum Beispiel reinversetzen können und zu sehen, na gut, was haben denn die für Anliegen? Ja, also ich glaube, das ist ganz hilfreich. Ich würde also, bevor wir hier aussteigen, noch ein Thema kurz anschneiden. Wir haben über positives Geld gesprochen, relativ lange. Du hast hier auch ein konkretes Projekt, wo es um Finanzbildung geht, weil du der Meinung bist, dass die Finanzbildung, die es ja früher, glaube ich, mal gar nicht gab, die es jetzt auch, glaube ich, mehr und besser gibt, aber dass diese zu kurz reicht.
Ja, ist in der Tat so. Meine Kollegin und Partnerin Raffaella Hoffmann ist auch im pädagogischen Bereich tätig. Also ich bin im Hochschulbereich tätig, sie im Schulbereich. Und uns beiden ist Bildung eben eines der großen Anliegen. Und wir sind der Meinung, dass eben Finanzbildung, wie sie heute oftmals oder zumeist durchgeführt wird, nicht ausreicht angesichts unserer Zukunftsprobleme, die auch von der Geldfinanzseite her gelöst werden müssen. Und zwar eben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, von Kindesbeinen an. Ja, das heißt nicht, die Finanzbildung wird obsolet. Sie hat ihren Platz, sie hat ihre Wichtigkeit, aber es reicht nicht aus, heute Wissen über Anlageprodukte, Funktionswissen, wie denn eine Börse funktioniert, zu vermitteln. Das ist wichtig, ist eine Grundlage, aber viel wichtiger ist eben ein verantwortungsvoller Umgang, eine verantwortungsvolle Haltung zu Geld zu entwickeln und auch den Impact-Gedanken von Anfang an in die Geldverwendung reinzubringen. Und das macht eben Geldbildung anders als Finanzbildung.
Lieber Friedhelm, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Vielen Dank, Daniel. War mir eine Freude.
Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.